Ich bin Meral Esen. Als Ärztin und Wissenschaftlerin forsche ich seit vielen Jahren an Impfungen gegen Infektionskrankheiten. Seit 2020 bin ich aktiv bei der CLORA, der German Alliance for Global Health Research, ein innovatives Netzwerk zur Erforschung von globaler Gesundheit. Dort sind viele tolle und interessante Forschende versammelt. Ihr gemeinsamer Fokus? Globale Gesundheit. Einige von ihnen möchte ich Ihnen nun vorstellen. Freuen Sie sich mit mir auf spannende Gespräche mit interessanten Leuten und darauf herauszufinden, wie man die Weltgesundheit verbessern kann. Willkommen bei Meral Mietz.
Heute begrüße ich zu Meral Mietz Professor Dr. Eva Rehfuß. Sie leitet den Lehrstuhl Public Health und Versorgungsforschung am Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie, kurz IBE, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie hat viele weitere Ämter inne, unter anderem leitet sie auch die Pettenkofer School of Public Health, die ebenfalls am IBE angesiedelt ist. Eva, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dich zu sehen, Meral.
Sehr schön, dass es geklappt hat heute. Kannst du kurz erklären, was genau die Pettenkofer School of Public Health ist?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Konstrukt, und zwar ist es ein Zusammenschluss von drei Institutionen. Der Ludwig-Maximilians-Universität München, vertreten durch das IBE, das du gerade erwähnt hast, und eben die medizinische Fakultät. Dann gehören mit dazu Helmholtz-Zentrum München, Helmholtz-Münich, das nationale Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, und das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit als Public Health Praxisarm hier in Bayern. Und die drei Institutionen tragen gemeinsam diese School of Public Health, die in Forschung, Lehre, aber auch so im Bereich Politikberatung zusammenwirkt. In der Lehre sind wir zum Beispiel vertreten mit zwei Masterprogrammen und einem PhD-Programm. In der Forschung arbeiten wir an vielen spannenden Dingen, die sich so ergeben, auch aus dem aktuellen Kontext heraus. Und Politikberatung oder Übertragung von Erkenntnissen in die Praxis ist natürlich auch gerade jetzt sehr spannend mit der Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Genau. Und wir denken, dieses Konstrukt ist tatsächlich in Deutschland einzigartig und macht sehr viel Spaß.
Und du leitest diese Schule oder hast du sie auch gegründet? Bist du ein Gründungsmitglied?
Also diese School of Public Health wurde tatsächlich schon vor mehr als 10 Jahren gegründet. Es gab damals aber noch keinen Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der LMU. Der kam sozusagen erst später und dient jetzt so ein bisschen als Galionsfigur, um diesen Aufbau und weiteren Ausbau der Pettenkofer School weiter zu betreiben. Das ist so meine Rolle. Aber natürlich ganz viele andere Mitwirkende mit dabei an der medizinischen Fakultät und an den beiden beteiligten Institutionen.
Okay. Und warum ist sie eigentlich nach Max von Pettenkofer benannt? Weil er war ja hauptsächlich Infektiologe und Hygieniker.
Max von Pettenkofer konnte so ziemlich alles. Also sie ist tatsächlich nach Max von Pettenkofer benannt. Der war ja ursprünglich mal Chemiker, aber auch Pharmazeut, hat sich dann in die Medizin hineinentwickelt, hat aber auch erste epidemiologische Studien umgesetzt. Und er ist für uns ein bisschen der deutsche John Snow, also der tatsächlich sehr frühzeitig erkannt hat, dass man das damals unglaublich dreckige München mit einer vernünftigen Kanalisation versorgen muss, dass man das ganze System des Schlachtens umgestalten muss. Also eigentlich wirklich ein Wegbereiter der modernen Public Health. Er hat damals im ausgehenden 19. Jahrhundert tatsächlich das erste Hygieneinstitut gegründet in München. Und dieses Modell wurde zum Beispiel in die USA exportiert. Und dort ist Max von Pettenkofer viel bekannter als bei uns, weil er zum Beispiel diese Vorbildfunktion innehatte für die Gründung der Johns Hopkins School of Public Health und auch anderer Schools of Public Health. Genau, also unser Münchner Lokalheld, der deutsche John Snow.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, Eva, du hast ja in Oxford Biologie studiert. Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet in Oxford zu studieren?
Ja, es war damals tatsächlich noch eher ungewöhnlich. Ich hatte mit 16 privat einen Schüleraustausch organisiert und kam dadurch in ein schickes englisches Internat in der Nähe von Oxford und habe mich verliebt in die Stadt, aber auch in dieses schrullige Zusammenspiel von Tradition und Freigeist, was ja den oder zumindest manchen englischen Unis so inne ist, habe mir also dann in den Kopf gesetzt, ich möchte in Oxford studieren. Das hat dann auch die Abi-Jahre sehr geprägt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe jeden Tag dort als totales Privileg empfunden. Es war eine unglaublich schöne und prägende Zeit.
Ja, es ist ja schön, dass es dann auch ging, weil es ist ja auch nicht so einfach, da einen Studienplatz zu bekommen, bestimmt, dass es dann geklappt hat. Ja, dein Lebensweg, also ich persönlich finde ihn ja sehr interessant. Also du bist viel rumgekommen und nach dem Studium bist du nach Israel gegangen, hast dort am Ministerium für Umwelt und am Ministerium für Bildung gearbeitet. Was hat dich dazu bewogen und was hast du genau dort gemacht?
Das war tatsächlich ein bisschen Zufall. Ich bin auf eine Ausschreibung gestoßen, die ungefähr so lautete: Mach das Projekt deiner Wahl in der internationalen Organisation deiner Wahl, im Land deiner Wahl und wir zahlen dafür. Also eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Genau, und ich habe mir dann die WHO ausgesucht, war 5 Monate als Fellow im Bereich Umwelt und Gesundheit bei der WHO tätig und war danach 6 Monate in Israel, um dort ein Pilotprojekt an israelischen Grundschulen aufzubauen. Und zwar zum Sonnenschutz. Bin da also eigentlich zum ersten Mal mit Public Health in Berührung gekommen, wusste vorher gar nicht genau, was das ist. Und es war eine unheimlich tolle und prägende Zeit mit all ihren Facetten, also sowohl das Berufliche als auch das Private in diesem, ja, komplexen Land und dieser komplexen Gesellschaft in Israel.
Ja, er ist gerade die WHO erwähnt. Also du bist quasi zuerst zur WHO gegangen, danach nach Israel und danach bist du wieder zur WHO nach Genf gegangen und warst dort auch längere Zeit tätig. Was hast du dort dann gemacht? Wieder bei der WHO im gleichen Bereich gewesen oder hast du da was anderes gemacht?
Ja, genau. Also ich bin ja, hatte ich vorhin nur so salopp erwähnt, diese Ausschreibung war die Ausschreibung eines Bosch-Stiftungskollegs für internationale Aufgaben, tatsächlich mit dem Ziel, mehr Deutsche in internationale Organisationen reinzubringen. Das ist dann in meinem Fall geglückt. Das war wirklich der Türöffner für die Anstellung bei der WHO. Ich war dann insgesamt 9 Jahre in Genf tätig im Bereich Umwelt und Gesundheit. Ja, und die prägende Aufgabe in der Zeit war tatsächlich, ein Programm aufzubauen im Bereich Household Air Pollution from Solid Fuel Use. Das bezieht sich auf das Kochen und Heizen mit einfachen Brennstoffen wie Holz, Holzkohle, Dung, Kohle, was eben in Ländern des globalen Südens ein Riesenproblem hinsichtlich der Krankheitslast ist. Und da waren und sind wir weltweit auf der Suche nach Lösungsansätzen. Und es war unheimlich spannend. War so eine Kombination von Forschung, initiieren und mitgestalten, zum Teil auch direkt mitwirken. Viel Capacity Building im Bereich, wie messe ich Luftverschmutzung, wie messe ich dann die gesundheitlichen Endpunkte, die uns in dem Bereich interessiert haben, insbesondere bei Frauen und Kindern, aber auch wirklich politische Advocacy betreiben auf Länderebene, vor allem aber dann auch im UN-Kontext, wie zum Beispiel bei der UN Commission on Sustainable Development. Genau, also das war so die Hauptaufgabe in der Zeit.
Und bist du dann da auch in diese Länder gereist und auch zu den Households persönlich gegangen oder hast du mehr so theoretisch gearbeitet in Genf?
Also viel war schon abstrakt organisatorisch, eher im Bereich Projektmanagement. Aber wir haben dann eben zum Beispiel einwöchige Workshops organisiert auf mehreren Kontinenten. Dann war ich zum Beispiel in Guatemala. Ich war auch in Guatemala mit dabei, als die allererste randomisiert kontrollierte Studie mit einem verbesserten Herd nach 15-jähriger Vorbereitungsphase umgesetzt wurde. Also habe das dann vor Ort begleitet, war zwar nicht Teil der Studie, damals noch nicht forschend tätig, aber unheimlich spannend und habe schon einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das vor Ort stattgefunden hat. Aber die Tätigkeit an sich war tatsächlich eher planend, organisatorisch, koordinierend von Genf aus.
Das ist jetzt ja auch schon viele Jahre her. Hast du den Eindruck, dass es sich jetzt geändert hat insgesamt in diesen Ländern? Ist es besser geworden? Ja, weil das sind jetzt schon mindestens 10 Jahre vergangen, seitdem du das gemacht hast, würde ich sagen. Und du hast ja auch gesagt, du bist immer noch ein bisschen da involviert.
Ich bin am Rande noch ein bisschen involviert. Also, sagen wir mal so, die Anzahl der Leute, die von solchen Brennstoffen abhängig ist, hat sich leider in der Zeit nicht groß geändert. Aber wir haben natürlich Bevölkerungswachstum gehabt. Das heißt, prozentual wird es etwas besser. Aber das Problem ist tatsächlich, gerade jetzt mit der aktuellen Energiekrise, eigentlich müssten diese Haushalte in Ländern des globalen Südens Zugang haben zu saubereren Energieträgern, weil eben in den meisten Fällen Biomasse nicht so sauber verbrannt werden kann, dass wir wirklich die Luftverschmutzung so weit runterbringen, dass wir keine Lungenentzündung bei Kindern mehr haben, dass wir keine chronisch obstruktive Lungenerkrankungen bei Frauen und teilweise auch Männern mehr haben, dass wir das Lungenkrebsrisiko ausbremsen. Also wir müssen da sehr weit runtergehen von der Belastung her. Das ist schwierig mit sozusagen wenig Geld umzusetzen. Also da ist noch viel zu tun.
Ja, wichtiges Thema, das gar nicht so jetzt im
Präsent.
Moment zumindest nicht so öffentlich diskutiert wird, so viel.
Nee.
Also das ist ja sehr interessant. Ja, du hast ja im März 2020 auch so ein WHO Collaborating Center for Evidence, also für evidenzbasierte Public Health gegründet. Und was sind da für Voraussetzungen, dass man so ein Collaborating Center gründen kann? Und wie sieht die Zusammenarbeit mit der WHO hier konkret aus?
Genau, also die Voraussetzung für so einen WHO Collaborating Center ist tatsächlich, dass man schon lange mit der WHO zusammengearbeitet hat, in konkreten gemeinsamen Projekten, dass man einen gemeinsamen Arbeitsplan definiert, der dann auch durch viele hierarchische Ebenen in der Organisation durchlaufen muss. Man muss als Individuum und auch als die Institutionseinheit, für die man steht, also die dann auch zum WHO Collaborating Center wird, frei von Interessenskonflikten sein oder zumindest von größeren Interessenskonflikten, also vorsichtig sein mit der Industrie, gar keinen Kontakt zu Tabak- oder Waffenindustrie und so weiter. Also das sind so die Grundvoraussetzungen. Wie es dann konkret aussieht, ist, dass man eben im Rahmen dieser 2- oder 4-jährigen Ernennung als WHO Collaborating Center, die aber auch verlängert werden kann, eben diesen Arbeitsplan abarbeitet. Bei uns sieht es so aus, dass wir bei der WHO Science Division aufgehängt sind und da insbesondere bei der Entwicklung von Leitlinien unterstützen, also dafür Methodik entwickeln, auch da methodisch unterstützen. Zum Beispiel haben wir jetzt im November in Genf einen 2-tägigen Workshop organisiert zum bestimmten Aspekt der Leitlinienmethodik, wo dann Methodiker aus aller Welt präsent waren, die eben WHO-Leitlinien begleiten. Was allerdings auch spannend war, du hattest ja gerade schon gesagt, März 2020, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie wurden wir zum Collaborating Center und mit dieser freudigen Nachricht kam dann auch gleich, könnt ihr nicht mit anpacken und uns unterstützen, in der Pandemic Response? Das heißt, wir sind dann tatsächlich tief eingestiegen und haben, Rapid Reviews, oft auch mit der Cochrane Collaboration gemeinsam entwickelt, zu internationalen Reisemaßnahmen und zu Schulmaßnahmen, waren da also ganz gut beschäftigt. Und am Anfang auch wirklich fast rund um die Uhr mit einem großen Team von erfahrenen systematischen Reviewern, die dann einfach die Arbeit, die man sonst so in einem Jahr macht, mal schnell auf 10 Tage komprimiert. Hat aber auch Spaß gemacht, damit zu wirken. Das stand allerdings nicht in unserem Arbeitsplan drin. Das war also nicht vorher vereinbart.
Ja, das ist ja, ich weiß ja, dass du da sehr intensiv mitgearbeitet hast und das ist ja auch eine Wahnsinnsarbeit, diese systematischen Reviews, wo man normalerweise vielleicht mal 100 Reviews oder Artikel screent und dann hast du jeden Tag immer mehr gehabt durch diese Covid-Pandemie, wo einfach so viele Reviews und so viele Studien veröffentlicht worden sind und dann musstet ihr ja wirklich, glaube ich, Tag und Nacht arbeiten. Also das war schon eine ziemliche Herausforderung, glaube ich.
War eine Herausforderung, war aber irgendwie auch toll, weil tatsächlich aus meiner Sicht diese systematischen Reviews wieder Spaß gemacht haben. Also oft ziehen die sich bei uns so ewig lang hin und dann plötzlich mussten wir einfach innerhalb der Zeit liefern und dann machst du eben alles, um das hinzubekommen. Wir haben auch schöne neue Wege der Zusammenarbeit entwickelt, wie das virtuell gut klappt. Und man hatte eben schon den Beitrag, schon den Eindruck, man kann was beitragen. Und muss jetzt einen Lockdown nicht nur aussitzen und darauf warten, dass es besser wird, sondern zumindest unseren kleinen Beitrag aus der Wissenschaftswelt konnten wir leisten.
Ja, schön. Im Rahmen von diesem WHO Collaborating Center entwickelt deine Arbeitsgruppe ja auch noch Methoden für die WHO, zum Beispiel das WHO Integrate Framework. Kannst du kurz erklären, was das ist und was für Vorteile bei Verwendung dieser Methodik zustande kommen oder warum es eben vorteilhaft ist, das zu benutzen?
Ja, gerne. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich eins der Puzzleteilchen, die uns auch zu dieser WHO Collaborating Center Rolle oder zu diesem Status geführt haben. Also im Leitlinienprozess ist man ja im letzten Schritt dann dabei, dass man versucht, aus der Evidenz, aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen hin zu Empfehlungen zu kommen. Und das findet oft recht unstrukturiert statt. Oder man kann es mit sogenannten Evidence-to-Decision-Frameworks eben sehr transparent gestalten. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Kriterien, die man dann abarbeitet in so einem Leitliniengremium. Dafür gibt es zum Beispiel ein Great-Evidence-to-Decision-Framework, das aber eben noch sehr stark auf eher klinische Fragestellungen ausgerichtet ist. Und wir wurden dann schon vor vielen Jahren gebeten, von der WHO und gemeinsam mit der WHO ein neues Framework zu entwickeln, das eben eher so Public Health und Gesundheitssystemmaßnahmen gerecht wird und so eine gesamtgesellschaftliche Perspektive reinbringt. Vor allem aber auch eine normative Perspektive zumindest mitschwingen lässt. Das heißt, wir haben ja dieses Framework entwickelt, basierend auf Global Health Norms and Values, wie wir so schön sagen. Wir haben systematisch alle Kriterien, die in Entscheidungsprozessen irgendwie weltweit schon genutzt wurden, uns angeguckt, haben die mit einfließen lassen, haben auf mehreren Kontinenten Fokusgruppen durchgeführt mit Nutzern von WHO-Leitlinien und daraus ist eben dieses Framework entstanden, was zunehmend bei der Leitlinienentwicklung bei der WHO zum Einsatz kommt. Und man muss sich das einfach so vorstellen, es gibt im Prinzip 6 inhaltliche Kriterien, also dieses Abwägen von gesundheitlichen Nutzen und Schaden, aber eben auch die Auswirkungen einer Maßnahme oder einer Empfehlung auf Ungleichheiten oder eben auch wirtschaftliche Auswirkungen oder auch ökologische Auswirkungen. Das ist alles in diesem Framework abgebildet und man durchdenkt dann praktisch diese Kriterien und kommt darauf basierend dann hoffentlich zu einer guten und sehr transparent dargestellten Entscheidung.
Und das kann man benutzen. Also gibt es da eben diese Leitlinien und die würde man sich runterladen aus dem oder kann man die anfordern bei der WHO oder wie würde man das machen? Oder würde man auch eine Person dazu brauchen, die da erfahren ist, um solche Dinge auszuwerten oder ja, so eine Studie durchzuführen? Wie würde das normalerweise ablaufen?
Also es kommt eben wirklich im Kontext von Leitlinienentwicklungsprozessen zum Tragen. Vor allem bei der WHO, aber Australien ist auch dabei, das anzuwenden. Wir haben es in Deutschland jetzt einmal angewendet. Also man braucht schon erfahrene Methodiker, aber die Methodik an sich ist frei zugänglich über wissenschaftliche Publikationen. Und jetzt sind wir aber eben dran, da nochmal ein bisschen vereinfachte Guidance zu entwickeln, wie man das dann in der Praxis umsetzen kann. Das ist zumindest erstmal ein bisschen anspruchsvoll und auch nicht so leicht zugänglich, wie er schon aus meiner komplexen Beschreibung vielleicht hervorgegangen ist. Aber die Idee ist eben wirklich, dass man diese gesamtgesellschaftlichen Abwägungen, die dann zum Beispiel bei Corona-Maßnahmen ja von Bedeutung sind, also auch rechtliche Zusammenhänge zum Beispiel, das ist alles mit drin und das kann man eben systematisch durchdenken und wo es geht, eben auch mit wissenschaftlicher Evidenz unterfüttern.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall und auch sehr wichtig. Ja, du befasst dich aber auch noch mit dem Gesundheitssystem in Low- and Middle-Income-Countries und koordinierst die Collaboration for Evidence-Based Healthcare and Public Health in Afrika. Ja, was muss ich mir darunter vorstellen und wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ist tatsächlich ein relativ großes Forschungskonsortium vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert im Rahmen dieser Netzwerke für Gesundheitsinnovationen in Subsahara-Afrika. Läuft jetzt leider aus, das Konsortium nicht, aber die Kernfinanzierung. Und was ganz spannend ist, wir haben eben 5 Länder und insgesamt 9 Institutionen zusammengebracht. Die Länder sind Malawi, Südafrika, Äthiopien, Ruanda und Uganda und versuchen zum einen die Forschungslandschaft zu Public Health und Gesundheitssystemforschung zu stärken. Das ist somit der Auftrag, der vom BMBF eben da ergangen ist. Und gleichzeitig versuchen wir aber mit der Forschung, die wir betreiben, auch direkt in diesen Prozess der Wissenstranslation reinzugehen. Also auch möglichst viel von den Erkenntnissen dann direkt umzusetzen. Und wir machen das Ganze im Bereich Diabetes und Bluthochdruck und Verkehrsunfälle. Und was tatsächlich spannend ist, als wir den ersten Antrag gestellt hatten, wussten wir noch nicht, zu welchen Themen wir arbeiten würden, weil wir tatsächlich so einen formalen Priorisierungsprozess mit den Entscheidungsträgern in den beteiligten Ländern durchgeführt haben. Und daraus haben sich dann diese Forschungsschwerpunkte ergeben. Und sind auch stolz darauf, dass wir diese Integrated Knowledge Translation, also diesen direkten, regelmäßigen Einbezug von Entscheidungsträgern in den Forschungsprozess dort wirklich gelebt haben und somit dann hoffentlich auch zu politikrelevanter Forschung kommen, die dann auch leichter in die Praxis umgesetzt werden kann. Das ist so die Grundidee.
Ja, das finde ich auch so einen außergewöhnlichen Ansatz, dass man nicht eben schon vorher sein Thema festlegt und bei afrikanischen Ländern würde man ja natürlich in erster Linie auch an Infektionskrankheiten denken und dass es sich jetzt so ergeben hat, dass eben Bluthochdruck und Diabetes, also die non-communicable diseases hier einen Schwerpunkt ergeben, weil die sind ja dort genauso wie bei uns auch endemisch und vorhanden.
Ja, genau. Und wenn man sich die Krankheitslast anschaut in den Ländern des globalen Südens, egal ob jetzt Subsahara-Afrika oder Südostasien, sind das ja tatsächlich die nicht übertragbaren Krankheiten, die für die meisten Todesfälle verantwortlich sind und auch für die meisten verlorenen gesunden Lebensjahre. Also da müssen wir wirklich viel mehr tun in dem Bereich. Das sind die Infektionskrankheiten.
Ja, ich denke, es kommt jetzt immer mehr so auf den Schirm. Also das hat ja sehr lange gedauert. Also wie ich ja vorher schon gesagt habe, mit diesen großen drei, also Malaria, Tuberkulose und HIV, das waren halt so so wichtige Themen früher und eben andere Infektionskrankheiten. Und mittlerweile sind diese NCT auch eben sehr wichtig und ja, ist
Ja,
immer vorhanden, sage ich mal.
wir müssen einfach beides angehen. Also die Infektionskrankheiten sind ja weiterhin vor Ort, aber die nicht übertragbaren Krankheiten steigen enorm an und die Gesundheitssysteme vor Ort sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, mit diesen chronischen Erkrankungen da eben vernünftig zu diagnostizieren. Das ist eine echte Herausforderung für die Gesundheitssysteme vor Ort und das war eben so der Punkt, wo wir versucht haben, mit anzusetzen und einen Beitrag zu leisten.
Ja, ich habe auch schon gehört, dass du genauso wie ich auch sehr an Nachhaltigkeit und Klimaschutz interessiert bist. Und wenn du jetzt sagst, ja, man kann was aus der Pandemie mitnehmen, da haben wir auch viele Dinge geändert, also auch unter anderem das Reisen eingeschränkt. Was kann man deiner Meinung nach im Moment machen? Also, oder was kann jeder Einzelne machen, um hier positiv beizutragen? Und ja, vielleicht sogar, was haben wir in der Pandemie gelernt, was wir auch weiterhin machen können. Ja, sind jetzt zwei Fragen in einem, aber das eine ergänzt das andere, sage ich mal.
Also ich denke, jeder Einzelne von uns muss irgendwie schauen, wie er seinen Carbon Footprint reduzieren kann. Da gibt es viele Herangehensweisen. Das kann der Schritt hin zu einer vorwiegend pflanzenbasierten Ernährung sein, dass ich eben versuche, darüber CO2-Emissionen einzusparen. Das kann die tägliche Entscheidung sein, sich aufs Rad zu schwingen und nicht das Auto zu nehmen. Und das sollte, soweit es irgendwie geht, ein Einschränken oder sogar ein gar nicht mehr vornehmen von Flugreisen sein, wobei das natürlich gerade im Bereich Global Health Forschung sehr, sehr schwierig ist. Vieles geht virtuell, aber man muss die Menschen auch mal gesehen haben, um gut mit ihnen zusammenarbeiten zu können und man muss die Lage vor Ort mal erfasst haben. Was mir aber auch in der Forschung wichtig ist, wir haben oft Chancen für sogenannte Co-Benefits. Also ich mache ein Gesundheitsprojekt und es gibt aber auch Umwelt, Auswirkungen, hoffentlich positive, die ich irgendwie mitbedenken kann und mitgestalten kann. Also ich glaube, auch für die Forschung können wir da einiges mitnehmen. Und so eine Sache, die ich mir auch zunehmend vornehme, ist, dass ich als jetzt natürlich auch in so einer Multiplikatorenfunktion bin, wo ich zum Beispiel dann auf die Kantine eines Klinikums einwirken kann, vielleicht doch wegzugehen von den Plastikbechern zu einer nachhaltigeren Variante. Ich beteilige mich in München auch im sogenannten Munich Science Communication Lab, wo wir uns dem Thema planetare Gesundheit widmen, also über die Wissenschaftskommunikation auch versuchen, Menschen zu erreichen, zu testen, wie man Menschen gut erreichen kann mit diesen Botschaften. Also ich denke, da gibt es ganz viele Facetten, wie man sich als Individuum einbringen kann, aber dann wirklich auch als Individuum in einer Institution und da vielleicht ein paar Dinge anschubsen kann.
Also, was war bzw. ist dein Herzensprojekt?
Da gibt es ganz viele, sowohl aus der WHO-Zeit als auch jetzt sozusagen aus der forschenden Zeit an der LMU in München. Also ein Projekt, was mich tatsächlich oder was mir besonders viel Spaß gemacht hat, war eines meiner ersten PhD-Projekte mit einem tollen nepalesischen Doktoranden, der dort das Biogasprogramm, also wir sind wieder beim Thema Household Air Pollution from Solid Fuel Use, der also dort das Biogasprogramm evaluiert hat. Und mit dem bin ich dann durch Nepal gereist, habe mit ihm und seinem kleinen Forschungsteam im Gorkha-Distrikt auf Bauernhöfen übernachtet. Und tagsüber waren wir dann zu Fuß unterwegs, oft auf langen Strecken und haben Luftverschmutzung gemessen und Lungenfunktion gemessen und so. Also das war eine tolle, tolle Erfahrung, also wirklich Forschung im Feld. Ist aber schon ein Weilchen her. Ich glaube, mein aktuelles Lieblingsprojekt ist tatsächlich auch wieder ein WHO-Projekt, die sogenannte WHO Public Health and Social Measures Initiative. die schaut auf diese Covid-Pandemie-Jahre zurück und betrachtet die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser nicht pharmakologischen Maßnahmen und schaut aber vor allem auch in die Zukunft mit Blick auf bessere Pandemic Preparedness, wie wir denn in zukünftigen Pandemien schneller, besser Forschung betreiben können zu diesen nicht pharmakologischen Maßnahmen. Und da sind wir sozusagen mit dabei, auch wieder mit methodischen und konzeptionellen Tätigkeiten. Und auch das macht richtig Spaß im Moment, auch mit einem tollen Team hier in München. Genau, so vielleicht zwei Highlights aus den vielen Herzensprojekten.
Ja, Eva, du bist ja auch im Lenkungsgremium der CLORA und so wie ich bist du auch hier Co-Sprecherin. Was bedeutet Global Health für dich und was ist das Besondere an CLORA?
Also was ich an CLORA richtig toll finde, ist, dass CLORA innerhalb kürzester Zeit es geschafft hat, diese doch recht zersplitterte Global Health Forschungsszene unter einem Dach zusammenzubringen und wirklich über die unterschiedlichsten Institutionen und vor allem Disziplinen übergreifend. Das finde ich eine echte Leistung, vor allem in einer Corona-Pandemie. Also großes Lob an das Sekretariat, das das auf die Beine gestellt hat. Und was für mich CLORA ausmacht und auch wirklich einzigartig ist, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern soweit ich das überblicke, auch international, dass CLORA eben wirklich ganz stark auf Interdisziplinarität setzt. Also es geht nicht darum, die biomedizinischen Forscher irgendwie mit Global Health Forschung zu bedienen oder die Public Health Forscher, wo ich mich einsortiere, sondern diese Disziplinen zusammenzubringen, sich die Geisteswissenschaften dazu zu holen, die Ingenieurswissenschaften, was eben passt, um die großen Herausforderungen im Global Health Bereich zu stemmen. Und ich denke, das spiegelt sich eben in den Finanzierungsmechanismen von CLORA wieder, dass wir wirklich ganz stark auf Interdisziplinarität setzen und auf die Art von innovativen und manchmal vielleicht auch Hochrisikoprojekten, die uns wirklich voranbringen können in dem Bereich. Also macht Spaß.
Ja. Ja, dem ist auch gar nichts hinzuzufügen, finde ich. Jetzt komme ich nochmal zu dir persönlich. Und zwar, was würdest du persönlich als deine essentiellen Schritte sehen auf dem Weg zu deiner jetzigen Position? Und was würdest du jungen WissenschaftlerInnen mit auf den Weg geben wollen?
Na, ich habe ja tatsächlich einen recht ungewöhnlichen und sehr nichtlinearen Lebenslauf. Also weder Public Health noch Forschung noch Global Health war verseht, geplant. Jetzt sozusagen rückblickend würde ich sagen, man sammelt im Laufe seines Lebens diverse Kompetenzen und gerade im Global Health Bereich sind die recht vielschichtig, vielfältig, was Methoden betrifft, was aber vielleicht auch so dieses internationale, interkulturelle Miteinander betrifft. Und ich glaube, es ist dieses sozusagen das Sammeln von Kompetenzen, die einem dann irgendwann auch ermöglichen, bestimmte Chancen zu ergreifen. Ich glaube, dass Zielstrebigkeit und Fleiß schon dazugehören, aber warne eher vor Verbissenheit. Also sich so, Ziele stecken ist gut, aber man muss auch dann bereit sein, sich dann anzupassen und die Chancen werden sich dann schon ergeben, wenn man mit Engagement und Leidenschaft dabei ist. Ich glaube, das würde ich wirklich allen mitgeben wollen. Wenn das Herz mit dabei ist, dann werden sich auch irgendwelche spannenden Wege oder Schlupflöcher ergeben in dem Bereich, wo man sich einbringen will. Oder man stellt auch fest, es gibt noch ganz andere spannende Bereiche, wo man sich dann vielleicht genauso wohl fühlt. Das ist eine keine so ganz eindeutige Antwort, aber ich glaube, die gibt es vielleicht auch nicht.
Eva, du bist ja sehr viel unterwegs, hast einen enorm hohen Workload. Wie schaffst du es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen?
Gute Frage. Das ist eine konstante Herausforderung und ich fürchte, sie wird bleiben. Man denkt immer, jetzt kriege ich es gerade gut hin und zwei Wochen später passiert wieder irgendwas und es gerät wieder alles aus den Fugen. Also ich glaube, man muss sich vom Perfektionismus verabschieden, weil man tatsächlich in beiden Lebensbereichen die 100% nie erreichen kann und nur unzufrieden ist, wenn man sich das als Ziel setzt. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, sehr viel Nein zu sagen, weil ich mir tatsächlich schwer tue, Dinge für mein Empfinden schlecht zu machen. Also ich versuche dann lieber weniger Dinge gut zu machen, weniger zu reisen, diese Reisen dann aber auch wirklich mit Leidenschaft, da waren wir schon bei dem Begriff, umzusetzen, Projekte gut umzusetzen, soweit es eben möglich ist. Also Nein sagen ist wichtig. Ich habe für mich auch gelernt, so Zeiten im Kalender blockieren für echte Forschungsarbeit ist wichtig, ob das jetzt Stunden sind oder Tage oder sogar eine ganze Woche, damit man überhaupt dazu auch noch kommt, dann vor allem in Positionen, wo man dann auch in vielen Beiräten sitzt und viel eben Management macht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich glaube, mein Rat an alle, die noch so in der großen Entwicklungsphase sind, ist, sich ein möglichst familienfreundliches Umfeld zu suchen. Das ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht kann man es ja auch ein bisschen mitgestalten. Das ist was, was mir sehr wichtig ist, da viel, also mir selber, aber vor allem auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Flexibilität in Raum und Zeit zu ermöglichen. Denn ich denke, damit kann man es ganz, ganz gut hinbekommen. Aber es ist schon aus meiner Sicht die große Herausforderung unserer Zeit, vermutlich in allen anspruchsvollen Berufen, aber auf jeden Fall in akademischen Berufen, wo man natürlich wieder in so einer entscheidenden Lebensphase, wo die Kinder kommen oder da sind und man gleichzeitig irgendwie die Karriereleiter hinaufklettern möchte, wenn das dann das Ziel ist, einfach viel zu viel um die Ohren hat.
Wen aktuell oder aus der Geschichte würdest du gerne kennenlernen und warum?
Das muss natürlich Max von Pettenkofer sein. Als unser Lokalheld hier in München.
Ja, also schließt sich der Kreis. Das ist ja wirklich toll. Was würdest du gerne mit Max von Pettenkofer machen? Würdest du gerne mit ihm essen gehen, diskutieren, ins Kino gehen? Wo würdest du ihn gerne mitnehmen?
Also ich würde mir tatsächlich einen ganzen Tag mit Max von Pettenkofer wünschen. Und dann würde ich erstmal einen Spaziergang durch die Münchner Kanalisation mit ihm machen. Dann kann er mal sehen, was er alles angerichtet hat im positiven Sinne für die Stadt München. Dann würde ich mit ihm in die alte Pinakothek gehen, denn er war ja jemand, der sich sehr stark auch in die Gesellschaft eingebracht hat, also nicht nur Forschung im Elfenbeinturm der Wissenschaft, sondern er hat sich dann auch darum bemüht, dass die total verdunkelten Bilder, die schwarz gewordenen Bilder in der alten Pinakothek über bestimmte chemische Reaktionen wieder aufgefrischt wurden und also heute wieder in neuem Glanz erstrahlen. Das würde ich also gerne noch mit ihm machen. Und dann würde ich ihn bitten, sich doch mal unsere Pläne für die Pettenkofer School of Public Health anzuschauen und uns Rat zu geben, wie wir das weiter gestalten können in seinem Sinne.
Super. Jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage, die auch hierzu passt. Was steht als nächstes an?
Viele Pläne. Also es geht sicherlich auch im neuen Jahr und in den nächsten Jahren mit der methodischen Forschung weiter. Ein Thema, was mir aber auch sehr am Herzen liegt und dem ich mich jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht widmen konnte, sind die sogenannten kommerziellen Determinanten von Gesundheit. Da geht es also darum, welche Rolle auch die Industrie, ob nun die Tabakindustrie oder die Alkoholindustrie, aber auch die Nahrungsmittelindustrie eben dabei spielen, wie sich ja, Gesundheit in Deutschland und weltweit gestaltet. Und das ist tatsächlich ein Bereich, in dem ich mich gerne hineinentwickeln würde, den ich unglaublich spannend und unheimlich wichtig finde, aber wo jetzt einfach in den Corona-Jahren die Zeit gefehlt hat, sich mal im stillen Kämmerlein hinzusetzen und zu überlegen, was man machen möchte.
Ja, liebe Eva, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ich wünsche dir alles, alles Gute fürs nächste Jahr und für deine Pläne.
Hat Spaß gemacht mit dir, Mira, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit bei Glora und darüber hinaus.
Ich auch. Mach's gut. Vielen Dank, Eva. Tschüss.
Tschüss.